Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen. Kaum ein Thema polarisierte Wähler und Politiker so wie die Migrationspolitik. Das zeigt sich derzeit besonders deutlich im Wahlkampf zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September. Und der Anschlag in Solingen vom Wochenende gießt zusätzliches Öl ins Feuer. Um die Entwicklungen besser zu verstehen, stellen wir Ihnen heute in unserem Magazin für politische Literatur das Buch des Historikers Klaus Neumann vor. Blumen und Brandsätze heißt seine Studie, die sich in aller Ruhe und Ausführlichkeit der Geschichte des Umgangs mit Geflüchteten in Deutschland an den großen Diskussionen widmet. Von 1989 an bis ins vergangene Jahr. Außerdem geht's bei Andruck um den Generationenkonflikt und was passieren muss, damit Alt und Jung einander besser verstehen. Um die Frage, woran Massenproteste, die zwischen 2010 und 2020 die Welt erfassten, scheiterten. Und um die schlimmsten Fehlleistungen der Klimapolitik, die sich die Journalistin Katrin Hartmann in ihrem Buch Öl ins Feuer vorgeknüpft hat. Gleich hören Sie mehr. Spätestens seit den 1980er Jahren errät kaum etwas die Öffentlichkeit so sehr wie die Frage, welche Menschen nach Deutschland einwandern dürfen, wie das Land mit Geflüchteten umgehen soll und wie viele das Land überhaupt aufnehmen kann. Der Historiker und Kulturwissenschaftler Klaus Neumann beschäftigt sich in seinem Buch Blumen und Brandsätze mit Antworten darauf und stellt dafür zwei Fallbeispiele ins Zentrum seiner Studie, die zeigen, wie mit den Menschen dann vor Ort wirklich ganz konkret umgegangen wurde. Zum einen im Hamburger Bezirk Altona und dann im Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge. Und der Titel verrät ja schon die Bandbreite der Reaktion. Klaus Neumann nennt seine Studie im Untertitel eine deutsche Geschichte 1989 bis 2023, die wenig Anlass zu Optimismus bietet, meint unser Rezensent Otto Langels.
Der Historiker Klaus Neumann hat jahrzehntelang in Australien gelebt und an der Universität Melbourne Geschichte gelehrt. 2018 kehrte er nach Deutschland zurück und übernahm einen Forschungsauftrag der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Das Thema: Wie reagierten deutsche Bürger, Behörden, Lokalpolitikerinnen und Medien im Zeitraum von 1989 bis 2023 auf Asylsuchende und Geflüchtete? Neumann fragte sich:
Wie kam es, dass die Entscheidung der Bundesregierung, die deutschen Grenzen im September 2015 nicht dicht zu machen, damals auf breite Zustimmung stieß? Aber auch, woher rührte die Wut der Menschen in Heidenau und anderswo? Ließen sich Verbindungslinien ziehen von den pogromartigen Unruhen in Hoyerswerda zu den Protesten in Heidenau? Von den Lichterketten 1992 und 1993 zur sogenannten Willkommenskultur?
Klaus Neumann schreibt nicht eine deutsche Geschichte von 1989 bis 2023, so der Untertitel seines Buches. Er konzentriert sich auf zwei eher zufällig ausgewählte Orte. Das einzig Verbindende: Sie liegen beide an der Elbe.
Das ist einmal der Bezirk Hamburg-Altona, einer der 7 Hamburger Stadtbezirke. Und zum anderen ist das der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Das ist so die Gegend südöstlich von Dresden, zwischen Dresden und der tschechischen Grenze.
Hamburg-Altona und die Sächsische Schweiz sind nicht repräsentativ. Die Regionen sind durch unterschiedliche Milieus geprägt, lassen aber Rückschlüsse auf die deutsche Gesamtlage zu.
Hier sozialdemokratische Hochburgen, grün-alternative urbane Milieus und Stadtteile, in denen die Hälfte der Bevölkerung eine migrantische Biografie hat. Da Städte und Gemeinden mit einem außerordentlich niedrigen Anteil von Einwohnerinnen ohne deutschen Pass.
Das Überraschende: Im bürgerlich-alternativen Milieu Altonas finden sich Ressentiments und massive Ablehnung von Geflüchteten, wie man sie eher in der Sächsischen Schweiz vermuten würde.
Auf einer Informationsveranstaltung im September 1992 sagte eine Anwohnerin: Bosnische Flüchtlinge oder deutschstämmige Aussiedler, dagegen hätten wir nichts. Aber hier sollen Farbige hin, die sind ja nicht zu integrieren. Ein anderer Teilnehmer sekundierte ihr: Die scheißen uns hier alles zu, das sind doch Affen. Bei einer öffentlichen Sitzung des Ortsausschusses Blankenese skandierte das Gros des Publikums: Wir sind das Volk. Andere schlugen vor, Fremde, die die deutsche Grenze passieren wollen, zu vergasen.
Dies ist eine beklemmende Erkenntnis aus Klaus Neumanns informativer und instruktiver Studie. Ausländerfeindlichkeit und Rassismus sind keine regional und zeitlich begrenzten Phänomene. Im ersten Halbjahr 2023 stieg die Zahl der Angriffe auf Geflüchtete außerhalb ihrer Unterkunft in Deutschland von 424 auf 704 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Von den Anschlägen auf Unterkünfte entfielen fast die Hälfte auf Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Nur noch bei besonders drastischen Fällen berichten überregionale Medien. Wie die Bevölkerung auf die geplante Aufnahme Geflüchteter reagiert, hängt nicht zuletzt vom Verhalten der Lokalpolitik ab. Etwa in Dürr-Röhrsdorf-Dittersbach in der Sächsischen Schweiz.
Dort ging 2015 und 2016 niemand auf die Straße, um gegen die Unterbringung von Asylsuchenden zu protestieren. Dort sprachen sich der Bürgermeister und der Gemeinderat dafür aus, kommunale Wohnungen zur Verfügung zu stellen.
Als Gegenbeispiel verweist Klaus Neumann auf die Gemeinde Upal in Nordwestmecklenburg. In dem 500-Einwohner-Ort sollte im vergangenen Jahr eine Unterkunft für 400 Asylsuchende gebaut werden.
Da gab es großen Widerstand dagegen. Da hat der Landrat ignoriert, dass es in dem Kreis Leerstand gab, Wohnungen gab, die man da hätte benutzen können, und hat bewusst darauf gesetzt, dass es aufgrund seiner Maßnahme zu großen Protesten kommen würde. Man hätte das auch ganz anders machen können.
Fragwürdige Aussagen von Lokal-, Landes- und Bundespolitikern ziehen sich wie ein roter Faden durch Neumanns Buch. Statt die aufgeheizte Stimmung zu beruhigen, verschärfen sie mitunter die Situation. Da ist die Rede vom sinnflutartigen Anschwellen des Asylantenstroms oder dem lawinenartigen Zustrom von Wirtschaftsflüchtlingen. Das Boot sei voll, hieß es schon vor Jahrzehnten. Inzwischen hätte es demnach längst mehrmals kentern müssen.
Im November 2023 lebten über 3000 ukrainische Flüchtlinge im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, mehr als doppelt so viele wie Asylsuchende. Doch es war die Zahl der Asylsuchenden, die den Kreis angeblich an die Grenzen seiner Aufnahmekapazität brachte.
Klaus Neumanns lesenswerte Geschichte der Jahre 1989 bis 2023 bietet wenig Anlass zu Optimismus. Er konstatiert eine Verschiebung des politischen Diskurses. Verschärfungen des Asylrechts rufen kaum mehr nennenswerte Proteste hervor, wie noch vor Jahrzehnten. Statt sich auf einen respektvollen, menschenwürdigen Umgang mit Migrantinnen und Migranten zu besinnen, werden markige, diskriminierende Sprüche salonfähig. Die Frage sei, so der Autor, ob es gelinge, die Überhitzung wieder abzukühlen. Neumann verweist auf das von Immanuel Kant postulierte Recht eines Fremdlings, bei seiner Ankunft auf dem Boden eines anderen nicht feindselig behandelt zu werden. Ein Recht, von dem heute die wenigsten profitieren können.
Meint unser Rezensent Otto Langels über das Buch des Historikers Klaus Neumann, Blumen und Brandsätze, eine deutsche Geschichte 1989 bis 2023. Es ist in der Hamburger Edition erschienen, zählt 512 Seiten und kostet 40 Euro. Es fing an mit dem arabischen Frühling im Jahr 2010. Übers Internet organisierten sich Demonstrierende und stürzten manchmal ganze Regierungen. In Tunis, Istanbul, Sao Paulo und Hongkong gingen Millionen auf die Straße. Aber meist folgte die Ernüchterung und der dauerhafte Erfolg blieb aus. In seinem Buch »If We Burn«, zu Deutsch »Wenn wir brennen«, beschreibt der amerikanische Journalist Vincent Bevins die bewegten Jahre zwischen 2010 und 2020 und analysiert, warum nur wenige der Aufstände langfristig Erfolg hatten. Christoph Drösser hat das Buch gelesen und mit dem Autor gesprochen.
In keinem Jahrzehnt der Menschheitsgeschichte, sagt Vincent Bevins, sind weltweit so viele Menschen für politische Forderungen auf die Straße gegangen wie zwischen 2010 und 2020. Der Titel von Bevins Buch »If We Burn« geht zurück auf das Ereignis, das die Proteste in Tunesien auslöste.
The real opening salvo of what later became known as the Arab Spring was the self-immolation of a man in the country of Tunisia.
Der Auslöser dessen, was später als arabischer Frühling bekannt wurde, war die Selbstverbrennung eines Mannes in Tunesien. Aber der eigentliche Satz stammt aus der Roman- und Filmreihe »Die Tribute von Panem«. Der Nutzer eines Forums in Hongkong fügte 2019 am Ende eines viralen Beitrags ein Bild aus einem der Filme ein und darunter stand »Wenn wir brennen, brennt ihr mit uns«. In meinem Buch stelle ich die Frage, müssen unsere Feinde wirklich leiden, wenn wir brennen? Wenn wir brennen, was dann? Wenn eine Regierung gestürzt wird, was dann?
Übers Internet lassen sich binnen Stunden große Menschenmassen mobilisieren. Viele Teilnehmer haben mit den ursprünglichen Forderungen der Organisatoren nicht viel am Hut. Es entstehen unwahrscheinliche Koalitionen, etwa bei den Demonstrationen in Kairo 2011 gegen den Präsidenten Husni Mubarak.
Kommunisten und tätowierte Lesben brachen ihr Brot mit frommen Islamisten und Straßenkindern aus dem Viertel, alle vereint im Widerstand gegen Mubarak. Diese Menschen lachten, litten, kämpften und arbeiteten zusammen und schufen eine neue Mini-Gesellschaft, die alle ernährte und beschützte.
Bevins ging 2013 als Korrespondent nach Brasilien, nach Sao Paulo. Dort begann alles mit Protesten gegen eine lokale Fahrpreiserhöhung, aber die Bewegung wuchs zu einem nationalen Aufstand gegen die Regierung der linken Präsidentin Dilma Rousseff. Bevins war für die lokale Zeitung Folha de Sao Paulo mittendrin. Seine Blogartikel und Tweets verbreiteten sich explosionsartig und er beschreibt die Euphorie, die ihn ergriff.
Zum ersten Mal ging ich viral. Es war, als würde mein ganzer Körper von der vagen, angenehmen Vorstellung durchströmt, dass meine Worte Tausende, Millionen von Menschen auf einmal erreichten. Und dann verschwand das Gefühl, bis ich wieder auf den Bildschirm blickte und wie gebannt zusah, wie die Zahlen immer weiter nach oben gingen.
Die Proteste hatten Erfolg. Die Stadt nahm die Preiserhöhungen zurück. Die Bewegung hatte den Tag exakt vorhergesagt, aber sie hatte keinen Plan für das, was danach kam. Wenn die Mächtigen nachgeben, sagt Bevins, entsteht ein Machtvakuum. Dieses Vakuum zieht alle möglichen Kräfte an, auch den politischen Gegner. In Ägypten übernahm erst die Muslimbruderschaft die Macht, dann das Militär. In Brasilien führte es auf lange Sicht zu einer Niederlage der linken Regierung und zum rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro.
Wenn man glaubt, eine bessere Gesellschaft schaffen zu können, wenn man bereit ist, das Risiko einzugehen, dann sollte man selbst dieses Vakuum füllen. Aber eine diffuse Gruppe von Individuen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen auf die Straße geht, kann nicht einfach selbst die Macht übernehmen.
Die Massenbewegungen waren horizontal organisiert. Es gab keine Führerinnen oder Führer, keine demokratischen Strukturen, außer einem basisdemokratischen Konsensprinzip. Das ist nach Bevins Auffassung der Grund, warum 7 der 10 Bewegungen, die er in seinem Buch detailreich beschreibt, nicht nur scheiterten, sondern zu Zuständen führten, die schlimmer waren als vorher. Ein positives Beispiel stellt der Autor in seinem Buch heraus: Chile. Das Land wurde in dem Jahrzehnt 2-mal von politischen Erdbeben erschüttert. Im Jahr 2011 durch heftige Studierendenproteste und dann noch einmal 2019 durch einen sozialen Aufstand, der unter dem Namen Estallido Social bekannt wurde und der zu einem Regierungswechsel führte.
So what you saw in Chile, which was quite striking, is that
Was wir in Chile gesehen haben, die protestierenden Studierenden von 2011 haben 2019 die Regierung übernommen. Innerhalb von 8 Jahren waren sie in Schlüsselpositionen der Macht gekommen. Und als es dann an der Zeit war, den Menschen eine Lösung anzubieten, waren die Ex-Demonstranten nun als gewählte Volksvertreter in der Lage, eine Einigung herbeizuführen.
Das ist die Lehre, die Bevins aus der Analyse der 10 ansonsten sehr unterschiedlichen Bewegungen in 10 sehr unterschiedlichen Ländern zieht. Wenn der Etappensieg, den man in einer explosiven Situation erzielt, von Dauer sein soll, muss eine Protestbewegung sich Strukturen schaffen und bereit sein, Macht zu übernehmen. Das erinnert stark an den Marsch durch die Institutionen, den die Revolution von 1968 in Deutschland oder Frankreich nicht ohne Erfolg angetreten haben. Und der findet nicht auf Facebook oder TikTok statt.
There was a moment of understandable but tragically flawed.
Es gab einen Moment des verständlichen, aber fehlgeleiteten Glaubens an die Macht des Internets. Der Techno-Utopismus machte uns glauben, wir hätten nun eine weltweite komplette Transparenz, die zu einer Demokratisierung führen würde, und dass wir die sehr mühsamen Schritte überspringen könnten, die in der Geschichte der Menschheit immer nötig waren, um eine bessere Welt zu schaffen.
Bevins hat für sein Buch mehr als 200 Aktivistinnen und Aktivisten in der ganzen Welt interviewt. Er begegnet ihnen mit grundsätzlicher Sympathie, auch wenn er ihre Auffassungen und Ziele nicht immer teilt. So hat er eine scharfsinnige, aber auch einfühlsame Dokumentation eines Jahrzehnts mit vielen verpassten Chancen geschaffen.
Sie hörten eine Rezension von Christoph Drösser über das Buch des amerikanischen Journalisten Vincent Bevins, If We Burn, The Mass Protest Decade and the Missing Revolution. Das Buch ist bislang nur auf Englisch erschienen und von Wildfire herausgegeben. Es zählt 352 Seiten und kostet 31 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Soziologen, Schriftsteller und Trendforscher, sie alle lieben es, Generationen in unterschiedliche Kategorien einzusortieren. Generation X oder Z etwa oder die Babyboomer. Zur letzteren, zu den Boomern, zählen die geburtenstärksten Jahrgänge der Nachkriegszeit. Bald gehen sie in den Ruhestand oder sind es sogar schon. Die nachfolgenden Generationen, besonders aber die Generation Z, auch Zoomer genannt, werfen ihnen vor, zu viele Ressourcen verbraucht und sich zu wenig um Nachhaltigkeit gekümmert zu haben. Aber auch noch vieles andere, das fehlende Wir-Gefühl zum Beispiel. In ihrem Buch Boomer gegen Zoomer setzen sich die Journalisten Daniel Goffert und Angelika Melcher mit dem neuen Generationenkonflikt auseinander. Goffert, ein Angehöriger der Babyboomer, und die Zoomerin Melcher suchen den Dialog, um einander besser verstehen zu können, wie es im Untertitel heißt. Ob das gelingt? Unser Rezensent Ralf Gerstenberg, selbst Babyboomer, weiß mehr.
Generationenkonflikte gibt es vermutlich seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Berechtigterweise sind Nachgeborene nicht gewillt, politische Ansichten, moralische Grundsätze und Lebenseinstellungen der Elterngeneration einfach zu übernehmen. Andererseits verweisen die Älteren mit ebenso gutem Grund auf das Geschaffene und Erreichte, von dem die Jüngeren selbstverständlich profitieren. Mit dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit hat sich dieser Konflikt jedoch verschärft. Die Generation Z, die in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre bis 2010 geboren wurde, auch Zoomer genannt, beklagt sich nun lautstark, dass die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer, die zwischen 1955 und 1969 das Licht der Welt erblickten, auf ihre Kosten gelebt und ihnen eine kaputte Welt hinterlassen hätten. So argumentiert die Journalistin Angelika Melcher, Jahrgang 1997, in dem gemeinsam mit ihrem 1961 geborenen Kollegen Daniel Goffert verfassten Buch »Boomer gegen Zoomer«:
Klimaschutz ist nun einmal das Generationenthema schlechthin. Eine Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab, dass weltweit 40% der 16- bis 25-Jährigen wegen der Klimakrise unsicher sind, ob sie Kinder haben wollen. Stell dir das in seiner ganzen Konsequenz vor. Wir leben in einer kollektiven Angst vor unserer Zukunft. Außerdem wurde der Klimaschutz nicht nur in den letzten Jahrzehnten versäumt. Auch heute noch bemühen sich Politik und Wirtschaft, übrigens alle mit Boomer-Männern an der Spitze, teilweise nur wenig um Klimagerechtigkeit.
Der neue Generationenkonflikt und wie wir uns besser verstehen können, heißt das Buch der Zoomerin Angelika Melcher und des Boomers Daniel Goffert im Untertitel. Nach einem Einleitungsteil, in dem Sozialisation und Prägungen beider Generationen grob skizziert werden, treten Autorin und Autor in einen Dialog, in dem es weniger um Konfrontation, sondern vor allem darum gehen soll, einander zu verstehen. Im ersten Kapitel setzt sich das Autorenduo folgerichtig mit dem heißesten Eisen, dem Klimawandel, auseinander. Doch anstatt die Argumente der Jüngeren erstmal an sich heranzulassen, beginnt Daniel Goffert in bester oder besser schlechtester Boomer-Manier seiner Mitautorin einen Rechtfertigungsvortrag zu halten, in dem er deren Vorwürfe bereits antizipiert.
Wir hätten, so die Vorwürfe, bedenkenlos konsumiert und damit die Zukunft der Jüngeren schon jetzt zerstört. Und wir hätten damit auch das Recht zur Mitsprache verwirkt. In dieser Haltung steckt viel Hybris, ja stellenweise auch Anmaßung. Das Thema Klimaschutz begegnet mir und anderen Menschen meines Alters nämlich schon seit Jahrzehnten, lange bevor Fridays for Future gegründet wurde. Heute gehöre ich als sogenannter Babyboomer zwar zur älteren Generation, aber über Umweltschutz wurde schon gesprochen und auch gestritten, als ich gerade volljährig wurde. Das war Ende der 1970er Jahre.
Okay, Boomer. In Passagen wie diesen versteht man die schulterzuckende Reaktion der Generation Z auf das Erklärbär- und Besserwisser-Gesülze der geburtenstarken Jahrgänge, sagt einer, der sich selbst zu dieser Alterskohorte zählen muss. Die Ausführungen von Daniel Goffert, auch in anderen Kapiteln, in denen es um Emanzipation, Liebe und Partnerschaft, neue Medien, Demografie oder Konsum geht, sind vor allem durch Rechtfertigungsbestrebungen und das onkelhafte Bemühen um Verständnis für die jungen Leute geprägt. Jemand, der zugibt, dass die Klimaziele immer wieder gerissen werden, aber auf die Freiheit, ein Auto zu fahren, nicht verzichten will, ist gewiss typisch für seine Generation, sollte Forderungen der Jüngeren nach konsequenterem Handeln aber nicht als zu radikal abtun. Diese durch Relativierungsgirlanden verhangene Inkonsequenz führt am Ende eines Kapitels zu einem Stoßseufzer der Zoomerin Angelika Melcher.
Okay, let's agree to disagree.
Im Laufe des Gesprächs wird ein weiteres Phänomen des gegenwärtigen Generationenkonflikts deutlich, eine Art Rollentausch. Während früher die Eltern ihren Kindern moralische Vorhaltungen gemacht haben, konfrontieren nun die Jüngeren die Älteren damit, dass ihr Verhalten weder gerecht und sozial noch vernünftig oder gar nachhaltig sei. Wobei Angelika Melcher als Vertreterin der Generation Z eher eine moderate Rolle einnimmt. Wenn Boomer Goffert meint, seine Generation hätte eine Menge für die Gleichberechtigung getan und der Anteil von Frauen in Führungspositionen würde doch bereits zunehmen, entgegnet sie nur:
Natürlich kann die Generation Z Gleichberechtigung nicht für sich beanspruchen. Wir sind ganz bestimmt nicht die einzige Generation, die sich dafür einsetzt. Trotzdem sind Gleichberechtigung und Feminismus zwei große Aspekte. Insbesondere, weil nicht die gesamte Generation mit Feminismus sympathisiert. Sonst könnten wir uns zurücklehnen und darauf warten, dass wir die Führungspositionen in Unternehmen übernehmen und aktiv Politik gestalten.
Angelika Melcher und Daniel Goffert gelingt es zwar, Generationenunterschiede, zum Beispiel in der Bewertung von Monogamie und Ehe, deutlich zu machen, doch ihr Dialog wirkt oft eher so, als würde eine ältere, konservative Position auf eine jüngere, progressivere treffen. Zwei Stimmen als irgendwie exemplarisch für eine ganze Generation zu behaupten, ist keine gute Idee. Das merken die beiden auch selbst, wenn sie an der einen oder anderen Stelle feststellen, dass dieser oder jener Standpunkt nicht unbedingt generationentypisch sei. Auch fehlt es dem Gespräch an Tiefenschärfe. Der Blick auf die Babyboomer-Generation erreicht bei weitem nicht das Reflexionsniveau der Bücher von Heinz Bude und Thomas E. Schmidt zu diesem Thema. So ist der streckenweise dahinplätschernde Dialog von Angelika Melcher und Daniel Goffert bestenfalls ein teilweise geglückter Versuch zweier Angehöriger unterschiedlicher Generationen miteinander ins Gespräch zu kommen. Mehr aber nicht.
Meint Ralf Gerstenberg über das Buch Boomer gegen Zoomer, der neue Generationenkonflikt und wie wir uns besser verstehen können. Geschrieben haben es die beiden Journalisten Daniel Goffert und Angelika Melcher. Es ist im Berlin Verlag erschienen, 224 Seiten, 22 Euro. Greenwashing, Artensterben oder die Verantwortlichkeit der Industrie für Umweltprobleme. Das sind unter anderem die Themen der Journalistin Katrin Hartmann. Und darüber hat sie auch schon mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben. In ihrem neuen Buch hat sie die Energiepolitik in den Blick genommen. Der Titel: Öl ins Feuer, wie eine verfehlte Klimapolitik die globale Krise vorantreibt. Hartmanns These ist: Statt die Klimakrise effektiv zu bekämpfen, würden die Maßnahmen Deutschlands gerade jene Krise befördern und verschärfen. Mein Kollege Joachim Scholl hat mit Katrin Hartmann gesprochen und sie als erstes gefragt, wer genau denn Öl ins Feuer gießt.
Die Industrie natürlich, weil sie an ihrem Kerngeschäft festhalten will, das wesentlich mit fossiler Energie betrieben wird, insbesondere natürlich die Öl- und Gasindustrie, die Interesse daran hat, an diesem sehr, sehr lukrativen Geschäft festzuhalten, aber natürlich auch die Politik, die es nicht schafft, eine ökologisch und sozial gerechte Klimapolitik zu machen, sondern diese Industrie am Leben hält mit verschiedenen Scheinlösungen, die auch zum Teil aus der Industrie selbst stammen.
Sie haben nun ein wirklich sehr bildreiches Buch geschrieben, das sich auch so an den Kapiteln schon ablässt. Das sind nämlich ziemlich prägnante Überschriften. Der Kohlenstoffkolonialismus, der Phantomklimaschutz, die Sabotage oder im Bauch der Bestie. Wer ist denn diese Bestie?
Die Bestie ist eben die besagte Öl- und Gasindustrie und der Bauch der Bestie liegt in Port Arthur in Texas, südöstlich von Houston an der Golfküste. Und dort hat mich der Aktivist John Beard durch diesen Bauch der Bestie geführt. Das ist ein Ort, der laut dem UN-Fachmann David R. Boyd zu den schmutzigsten Orten der Welt gehört. Dort sind zwei der größten Ölraffinerien der USA beheimatet. Da reihen sich petrochemische Anlagen eine an die nächste. Das sind 13 petrochemische Anlagen, die Dünger, Plastik und Sonstiges mit viel, viel Giftausstoß produzieren. Die Menschen, die dort leben, die leben Zaun an Zaun zu diesen Industrieanlagen. Es sind vor allem People of Color. John Beard selbst ist Afroamerikaner, dort aufgewachsen, neben einer Ölraffinerie groß geworden. Und die Krebsraten sind exorbitant hoch, viel, viel höher als der Durchschnitt in den USA, weil die Umweltauflagen für diese Unternehmen sehr, sehr gering sind oder sie dagegen verstoßen, nicht kontrolliert werden. Und wenn man da ist, ich war da letztes Jahr um die Zeit, man konnte einfach die Klimakrise spüren, man konnte das Gift spüren, die Augen brennen, der Hals juckt und kratzt und man kriegt einfach einen Eindruck davon, was diese fossile Industrie in Wahrheit ist. Das ist nicht nur einfach eine Industrie, die was herstellt, was klimaschädlich ist, sondern die extrem menschenverachtend agiert, was sich eben in den USA als Umweltrassismus dann bemerkbar macht. Und das ist wirklich ganz erschütternd zu sehen.
Umweltrassismus und Profit heißt ein weiteres Kapitel im Buch. Und dann sind wir wieder in Texas, in Freeport, wo es um den Ausbau eines Tiefseehafens geht, für den Anwohner überwiegend Schwarze umgesiedelt werden müssen. Das ist für Sie Umweltrassismus?
Das beginnt ja schon früher. Das beginnt, letztlich geht es in dieser Gegend, insbesondere in Louisiana, also da über der Grenze. Dieser Umweltrassismus fängt ja schon früh an. Der fängt letztlich zur Zeit der Versklavung an und hat eigentlich bis heute nicht aufgehört. Als nächstes kamen die rassistischen Segregation-Gesetze und dieses Viertel in Freeport, in dem das auch eingekeilt ist von riesigen Industrieanlagen. Dow Chemical ist dort gestartet, also hat eine Riesenfabrik da, ein riesiges BASF-Gelände. Also in Industrieanlagen größer als der Ort selbst. Und in diesem Viertel, das zwischen diesen Industrieanlagen eingekeilt ist, wurden durch diese Segregation-Gesetze, durch diese rassistischen Gesetze, wurden die People of Color hingezwungen. Und das nächste ist, dass jetzt dort LNG-Export-Terminals stehen und dieser Tiefseehafen da ausgebaggert werden soll. Und sie sind die Ersten, die dort über den Tisch gezogen werden, denen gedroht wird, sie werden so oder so enteignet, die umgesiedelt werden in viel schlechtere Wohnungen, wo sie von Überschwemmungen und Hurricanes viel stärker bedroht sind. Und das betrifft einfach diese Bevölkerungsgruppe, die an sich schon unter dieser ganzen petrochemischen und fossilen Ausdehnung leidet. Und das ist das, was man als Umweltrassismus bezeichnet.
Frau Hartmann, Ihrem Führer entspricht Ihr Buch. Und wenn man es liest, allerdings muss man sagen, also zu 80% oder zu 85% denkt man, um Gottes Willen, alles ist im Eimer. Das wird nie wieder was. Etwas hoffnungsvoller habe ich dann Ihr Kapitel begonnen, jenseits der Opferzone. Das ist sozusagen Ihr Nachwort eigentlich. Gibt es, Sie haben jetzt noch genau eine Minute eine Zeit, Minute. Uns ein bisschen Hoffnung zu machen.
Ja, mir machen die Menschen, die ich getroffen habe, Hoffnung. Ich war mit John Beard zusammen auf Rügen. Dort hat er und eine Elida Castillo auch aus Texas eine Policy-Tour gemacht und dort den Protest gegen die LNG-Anlagen unterstützt. Und da dabei zu sein, wie John Beard da steht und die Menge anpeitscht und sagt, we're gonna win this. Das ist so
großartig. Wir werden das gewinnen.
Wir werden das gewinnen. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als das zu gewinnen. Das ist wahnsinnig ermutigend, auch zu sehen, wie gerade dort die Menschen, die eben aus Graswurzelbewegungen von ganz unten kommen, zu sagen, wir lassen uns nicht mehr zu Opfern machen. Wir haben andere Ideen, wir wollen anders leben und wir wehren uns jetzt. Dem kann man sich nur anschließen. Das ist irre ermutigend und ich hoffe, ich habe das ermutigend genug beschrieben, weil ich denke da jeden Tag dran, seit ich da war. Und das gibt mir Mut und Hoffnung und Kraft, obwohl ich auch immer vor Ort sehe, wie alles grässlich ist. Aber es sind immer und überall Menschen da, die es anders machen und andere Menschen bewegen und anderen Menschen helfen.
Die Journalistin Katrin Hartmann über ihr Buch Öl ins Feuer, wie eine verfehlte Klimapolitik die globale Krise vorantreibt. Es ist bei Rowohlt verlegt, 272 Seiten, 18 Euro. Das Gespräch führte Joachim Scholl. Thank you. Seit vielen Jahren wird ziemlich kontrovers darüber diskutiert, was die Geisteswissenschaften eigentlich ausmacht. Die Kritiker machen die Kosten-Nutzen-Rechnung auf und monieren, sie hätten wenig soziale Relevanz. Umgekehrt beklagen Geisteswissenschaftler, dass man ihnen Gelder und Stellen streicht und den Wert, kulturelle Phänomene zu verstehen, zu reflektieren und zu interpretieren, einfach nicht sehe. Und dann gibt es noch die, für die ist die Diskussion eh ein alter Hut, weil das Krisengerede eben einfach zu den Geisteswissenschaften dazugehöre. Bei derart unterschiedlichen Diagnosen kann ein wirklicher Einblick in die geisteswissenschaftliche Praxis helfen. Und genau den wollen der Historiker Ewald Frieh und der Kultursoziologe Boris Nieswand liefern. In ihrem Buch Keplerstraße 2 – Innenansichten geisteswissenschaftlicher Forschung dokumentieren und diskutieren sie die Arbeit eines Sonderforschungsbereichs zum Thema bedrohter Ordnungen. Und unser Rezensent Martin Hubert hat sich gefragt, was ihr Bericht über die Lage der Geisteswissenschaften eigentlich aussagt.
Eigentlich sollte es mit der deutschen Wissenschaft nach der Jahrtausendwende immer besser werden. Seit den 1990er Jahren hatte man versucht, sie über neue Managementkonzepte effektiver und wettbewerbsfähiger zu machen. Man verschärfte Rankings für Universitäten und Wissenschaftler und zwang diese, sich stärker über Drittmittel zu finanzieren. Das aber, befürchteten wieder Kritiker, würde gerade den Geisteswissenschaftlern schaden, denn übertriebener Wettbewerbsdruck untergrabe ihren Eigensinn und ihre Kreativität. Wie haben sich die Dinge entwickelt? Ewald Frieh und Boris Nieswand gehen dem detailliert am Beispiel des geisteswissenschaftlichen Sonderforschungsbereichs bedrohter Ordnung nach, an dem sie zwischen 2011 und 2023 führend beteiligt waren. Völlig unberechtigt, schreiben sie, waren die Befürchtungen keineswegs.
Die Metapher der besten Auslese lenkt davon ab, dass Wandeln und Kontroversen darüber, was gute Wissenschaft ist und was sie leisten soll, fester Bestandteil der Geistes- und Sozialwissenschaften sind. Der Anspruch, durch objektive Leistungsbewertung die Besten auszuwählen, missversteht, dass diese Wissenschaften im Kern vorschlagen, in Alternativen über Sachverhalte nachzudenken.
Gerade in Sonderforschungsbereichen, kurz SFBs, ist dieser Konflikt angelegt, denn sie sind leistungsorientiert und sollen gleichzeitig Forschungsalternativen entwickeln. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert sie, damit wissenschaftliche Einrichtungen dauerhaft erfolgreich und interdisziplinär zu einem bestimmten Thema zusammenarbeiten können. Frieh und Nieswand schildern auf Basis von 14 Interviews mit anderen Beteiligten die Etappen ihres Projekts. Seine Konzeption, Beantragung und Begutachtung, die Organisation und die Bewertung der Resultate. Bei der Lektüre muss man sich auch durch zahlengedrängte Informationspassagen arbeiten. Aber insgesamt ist der Bericht regelrecht spannend zu lesen, weil er immer wieder neue Gegensätze und Problematiken zum Vorschein bringt. Etwa die Frage, inwieweit der Erfolg geisteswissenschaftlicher Forschung überhaupt planbar ist.
Die Planung des SFB im Ganzen erwies sich als ein Prozess des Moderierens unterschiedlicher Erwartungshaltungen und des ständigen Neujustierens. Bedrohte Ordnungen entschied sich in den ersten Jahren seines Bestehens dafür, diese Neujustierung zum Programm zu erheben und nicht hinter einer gleichbleibenden Projektfassade zu verbergen.
Offenheit für Veränderung gehörte zum Prinzip. Das betraf nach Frieh und Nieswand gleich mehrere Punkte. Welche Einzelthemen passen in den SFB? Setzt man stärker auf übergreifende Modelle und historische Vergleiche oder auf genaue Mikroanalysen? Wie tariert man das Verhältnis zwischen Teamarbeit und individuellem Eigensinn aus? Auch die Bewertung war nicht unproblematisch. Nach Ansicht der Autoren zeigte der SFB nicht nur, wie unterschiedlich Bewertungsmaßstäbe ausfallen, wenn verschiedene Institutionen und Disziplinen aufeinandertreffen. Auch die externe Bewertung des SFB durch Gutachter hatte ihre Tücken.
Offensichtlich macht es einen Unterschied, ob bloß über den Bewerteten geredet wird oder auch mit ihm. Dabei spielen zwei Mechanismen eine Rolle. Erstens können Gutachtende vor einer Ablehnung eines Projekts zurückschrecken, weil sie zu späteren Zeitpunkten eine Revanche der KollegInnen befürchten. Zweitens wirkt sich die Interaktion unter Anwesenheitsbedingungen auf das Verfahren aus.
Das führte, wie Frieh und Nieswand eingestehen, dazu, dass der SFB den Gutachtern gegenüber gezielt auf Showmomente setzte. Schicke Kleidung, attraktive Grafiken oder humorvolle Gesprächsführung. Ähnlich offenherzig beantworten die Autoren die Frage, ob die Beteiligten von dem Projekt profitiert haben.
Wir behaupten, dass viele Anregungen aus dem Sonderforschungsbereich aufgenommen haben. Aber das kann eine interessegeleitete Aussage sein und sollte daher nicht einfach geglaubt werden. Ganz schwer zu verifizieren ist unsere Annahme, dass unsere Texte durch die SFB-Erfahrung besser geworden sind, als sie ohne diese Erfahrung wären.
Im Buch geht es auch um das Verhältnis der Geschlechter, die prekäre Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses oder um Status- und Karrierekämpfe. Aufgrund ihrer selbstkritischen Haltung demonstrieren die Autoren eindrücklich das Potenzial geisteswissenschaftlichen Denkens. Ein Phänomen so genau zu sezieren, dass sowohl seine inneren Strukturen als auch seine Widersprüche und Ambivalenzen deutlich werden. Natürlich kann ein einzelner SFB nicht für die ganze Geisteswissenschaft stehen. Das Beispiel macht jedoch deutlich, in welch kritischer Übergangsphase sich die Geisteswissenschaften befinden. Sie müssen sich auf neue Anforderungen wie interdisziplinäre Teamarbeit oder öffentliche Relevanz und auf den Kampf um Ressourcen einlassen. Gleichzeitig benötigen sie Spielräume für individuelle Kreativität, Reflexion und alternatives Denken. Das Buch zeigt, dass die Geisteswissenschaften um ihre Zukunft kämpfen müssen, es aber auch können. Insofern ist es nicht nur für Wissenschaftler interessant, sondern für alle, die den Wert geisteswissenschaftlicher Arbeit schätzen.
Ewald Frie und Boris Nieswand, Keplerstraße 2, Innenansichten geisteswissenschaftlicher Forschung. CH Beck Verlag, 172 Seiten, 29,90 Euro. Unser Rezensent, Martin Hubert. Und damit geht Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur, an diesem Montagabend zu Ende. Nächste Woche geht es um das Buch Germafia von Mafia-Experten Sandro Mazzoli, der darin beschreibt, welche Gefahr in Deutschland von der italienischen Mafia ausgeht. Wenn Sie aber gerade jetzt Lust haben auf ein neues Buch, der Buchladen Ihres Vertrauens aber gerade schließt, schauen Sie doch mal in unsere Deutschlandfunk-App. Da gibt es viele gute Bücher, die Sie begleiten wollen. Am Mikrofon verabschiedet sich Melanie Longerich. Ihnen weiterhin einen schönen Radioabend.